Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier ist Anpfiff 15:30 am Tag nach dem Super Bowl 59 und wir gratulieren den Philadelphia Eagles. Der eigentliche Außenseiter setzte sich sehr überraschend, aber doch am Ende hochverdient gegen den haushohen Favoriten, die Kansas City Chiefs, durch. Am Ende stand es 40-22 und jetzt hole ich zuerst mal den Football-Experten bei uns, den Fabi, mit rein. Fabi, grüß dich. Ein verdienter Sieg.
Yes, fly Eagles fly. Ich habe es ja zweimal im Vorfeld angekündigt, wo meine Sympathien lagen. Ich muss auch dazu gestehen, ich habe gestern noch mit dem einen oder anderen aus meinem Umkreis, der auch Football interessiert ist, geschrieben und hatte tatsächlich den Spielverlauf auch vorausgesagt. Und habe dafür im ersten Moment einen Shitstorm bekommen, im zweiten Moment heute Morgen natürlich ein großes Lob für die Expertise, dass ich ausnahmsweise mal wirklich richtig lag bei meinen Tipps.
Ja, sehr schön. Also lagst du auch mit deinem Fantasy-Team dieses Jahr ziemlich weit vorne und hast da keins aufgestellt?
Ich hatte keins aufgestellt, aber nächste Saison bin ich auf jeden Fall am Start.
Ah, definitiv. Sehr cool. Und bei dir, Sören, grüß dich erstmal. Du hast ja schon letzte Folge gesagt, dass ich das Football-Finale nicht so mitreißen würde, aber du hast ja am Wochenende auch am Sonntag dein Finale.
Richtig, hallo zusammen. Ich habe quasi das Vorprogramm vom Super Bowl geguckt, nämlich das Dschungelcamp.
Und da bist du mit dem Sieger auch oder der Siegerin auch zufrieden?
Ja, ich denke mal, Lili Becker ist auch in Deutschland jedem ein Begriff und hat sich da ja zwei Wochen durchgehangelt.
Die hat also da mitgemacht?
Ja, richtig, ja. Und ein paar Stories, oder man hat gehofft, ein paar Stories zu Boris Becker zu hören, aber die gab es nicht. Dennoch auf jeden Fall verdiente Siegerin.
Da mussten wahrscheinlich vorab einige Klauseln noch unterschrieben werden. So, Jungs, und dann müssen wir mal schauen, wie wir jetzt die Kurve zur Fußball-Bundesliga hinkriegen. 21. Spieltag, eine Woche ohne Champions League und Europapokal. Aber den Auftakt am Freitagabend, Fabi, machte der FC Bayern und du hast es, glaube ich, erstmal nur akustisch im Auto verfolgt.
Ich war 90 Minuten Webradio, war auf dem Nachhauseweg aus Dänemark, war arbeitstechnisch dort unterwegs, bin passenderweise zum Elfmeter-Tor von Harry Kane in den Stau geraten, konnte den also live sozusagen dann auf das so Tablet sehen, bevor ich dann wieder ausmachen musste und auf Webradio oder Fanradio umschalten. War mal was anderes, ein Spiel auch so zu verfolgen, aber ich würde gerne auf jeden Fall in der Zukunft oder würde immer den Fernseher dann doch vorziehen, weil es dann stellenweise schon schwierig ist, sich gleichzeitig im Kopf vorzustellen, wo der Mann im Radio gerade unterwegs ist. Und es geht dann einfach sehr, sehr schnell teilweise. Also die Bilder am Fernseher sind dann doch leichter zu verfolgen.
Also ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern, wenn da Samstag dann im WDR2 die Konferenz lief und du hast das Auto vom Vater dann irgendwie gewaschen oder so. Also das war schon und immer noch und ist immer noch was Besonderes, ne? So eine Reportage im Radio. Kommt natürlich auch immer viel auf die Kommentatoren an, aber gebe ich dir recht, also Bilder vor Augen sind dann doch immer noch mal eine Stufe besser. Aber ich glaube, das Spiel, Sören, konnte man sich eigentlich auch nur akustisch zu Gemüte führen.
Ja, das ist erstmal, glaube ich, ein Beweis dazu für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie alt ihr seid. Ja, also, dass ihr noch die Zeiten mit der Radioreportage kennt. Gab es schon Farbfernsehen bei euch? Ja, das schon, oder?
Ich glaube, wir kicken den Sören jetzt gleich rausfahren.
Nein, denn zum Spiel, ich glaube, ja, es war highlightarm. Was man sagen kann, ich glaube, dass Bayern 90 Minuten klar die dominantere Mannschaft war, das ist gar kein Zweifel. Bremen hat versucht dagegen zu halten, was mir ein bisschen gefehlt hat, war wirklich auch der Mut, gerade in den Umschaltsituationen, da waren sie schon ein bisschen, ja, irgendwie gebremst, keine Ahnung warum, aber ich glaube, da hätten sie sich schon ein bisschen mehr mitspielen können, unterm Strich ein, ja, glanzlos, aber eben auch verdienter Sieg der Bayern.
Fabi, wie eigentlich die letzten Wochen schon zuvor, ne? Wenig Esprit, aber die Hürden ohne große Probleme genommen?
Ja, ohne große Probleme weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die Spiele werden im Moment durch die individuelle Qualität entschieden. Was auffällig ist für mich, zumindest in den letzten Wochen, die Bayern brauchen eine Führung, um ein bisschen mehr in Fahrt zu kommen. Trotzdem, glaube ich, am Freitag auch im Nachgang in den Highlights war schon auch wieder auffällig. Du gewinnst jetzt das Spiel am Freitag deutlich. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Effizienz noch nicht da ist, wo sie eigentlich sein könnte, um die Spiele früher und schneller zu entscheiden. Ich glaube, die Chancen waren auch am Freitagabend da. Harry Kane hätte, glaube ich, auch 4, 5 Tore schießen können. Normalerweise macht er das ein oder andere Ding. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, wir sind jetzt Anfang Februar, wenn die Bayern jetzt die K.O. oder Playoff-Spiele gegen Celtic überstehen, je nachdem, wie am Wochenende das Spiel auch ausgeht, glaube ich schon, dass es vielleicht nur eine Frage der Zeit ist, bis die komplette Mannschaft auch wieder mehr Effizienz auf dem Platz leistet und die Form vielleicht auch bei dem einen oder anderen noch mal ein bisschen besser wird. Meine Schwachstelle links hinten in der Abwehr und Innenverteidigung hoffe ich auf eine Genesung von Davis zur heißen Zeit der Saison. Und wenn man dann sieht, wer bei Bayern von der Bank kommt, glaube ich schon, wenn die Form auch stimmt, dann steht da eine Wahnsinnstruppe auf dem Feld, in der ziemlich viel steckt und die ziemlich viel bewirken kann. Allerdings, und so ehrlich muss ich dann auch sein, wenn man so wie die letzten Wochen auftritt, dann kann jeder mittelstarke Gegner auch eine ziemlich hohe Hürde sein im Zweifel.
Das stimmt.
Geht er da mit?
Da gehen wir vollkommen mit. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass am Mittwoch, glaube ich, ist das Spiel in Glasgow.
Mittwoch,
dass da auf jeden Fall im Celtic Park deutlich mehr Gegenwehr auf die Bayern zukommen wird als jetzt am Wochenende, ne? Und nicht nur ein Gegner, der nur 90 Minuten mehr oder weniger hinten drin steht, ne?
Also meine Hoffnung ist, dass die genauso gut spielen wie gegen den zweiten Leuchtturm im deutschen Fußball in der Vorrunde. Dann sollte es eine machbare Aufgabe werden. Gibt ja aber, also falls jetzt jemand vergisst, wer das ist, also Borussia Dortmund hatten ja 7-1, glaube ich, oder? In der Vorrunde gegen Celtic, oder? Kann das sein?
Ja, war
Heimspiel.
Deutliches Schützenfest, glaube ich auch.
Ja, so leicht wird es aber nicht tatsächlich. Also es wird, glaube ich, das Hinspiel wird eine enge Kiste. Ich glaube, mit einem guten Ergebnis, mindestens ein Unentschieden, sollte dann ja genügend Ruhe auch fürs Rückspiel nächste Woche Dienstag vorherrschen. Gucken wir mal.
Schauen wir mal, lass uns mal überraschen.
Haken hinter, bam!
29, die magische Zahl, Fabi. Harry Kane in Folge Elfmeter verwandelt. Schon eine Hausnummer, ne?
Ja, wobei ich sagen muss, der erste Elfmeter hat mir ehrlicherweise gar nicht so gut gefallen. Ich glaube, das war auch ein bisschen Glück dabei. Ich glaube, er hat ihn nicht so getroffen, wie er eigentlich wollte. Unabhängig davon, ja, ist natürlich schon auch eine gewisse Stärke. Und ich habe eine ganz wilde Statistik im Nachgang am Wochenende gelesen. Da ging es um eine Torjägerliste, die ohne Elfmeter gezählt wird.
Harry Kane hat 9 Elfmeter, glaube ich, jetzt diese Saison. Ne?
Genau, dann wäre er, glaube ich, in der Bundesliga sogar nur noch auf Platz 3, glaube ich, sogar hinter Marmoush, der bekannterweise nicht mehr da ist. Und ja, das zeigt eigentlich, woran es im Moment bei ihm hapert, dass er aus dem Spiel heraus zu wenig effektiv oder zu wenig Tore macht. Aber ist ja bei Stürmern oft auch so, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Und ich glaube, am Ende meckern auf hohem Niveau die letzten beiden Spiele, 4 Bundesliga-Tore. Also ich glaube, es gibt Schlimmeres.
Sehr gut. So, jetzt haben wir die ersten 10 Minuten schon mit den Bayern verschwendet.
Ja, ich klinge mich dann mal aus, ne, Jungs?
Fabi, war schön
ab
mit
jetzt
dir.
Gibt es nur noch Kampf um die Europacup-Plätze und Abstieg. Da bin ich wohl raus. Macht es gut. Ne?
So. Der Leuchtturm, du hast ihn angesprochen, ob wir den zu den Europapokalanwärtern jetzt wirklich noch zählen müssen. Sören, ja, der VfB Stuttgart vermiest Niko Kovac sein Debüt als Trainer bei Borussia Dortmund und verschärft die schon angespannte Lage bei den Borussen immens. Am Ende, was sollen wir sagen? Glücklos, hinten fehlerhaft, viel Dominanz, vorne die Chancen nicht genutzt und am Ende selbst geschlagen.
Auf jeden Fall. Und was man sagen muss, im Moment nicht in der Lage oder auch berechtigte Hoffnung auf einen Europapokalplatz. Es war kein guter Heimauftritt des BVB, auch unter Niko Kovac nicht. Kann man sicherlich auch sagen, dass der vermeintliche Trainerwechsel-Effekt verpufft ist. Es war kein gutes Spiel. In der ersten Halbzeit war schon viel Krampf dabei. Sicherlich kann man dem BVB den Einsatz vielleicht nicht absprechen. Aber gerade in der zweiten Halbzeit, glaube ich, hat man gemerkt, wo der Schuh drückt. Und das ist nach wie vor die Defensive. Wenn es offensiv nicht läuft, dann darfst du wenigstens dir ja in der Abwehr nicht solche Gegentore fangen. Und ja, es fehlt die Kreativität, es fehlt der Esprit in dieser Mannschaft. Ich weiß immer noch nicht, woran es liegt, ob jetzt Niko Kovac nach einer Woche, nach zwei Wochen auch weiß, wo er ansetzen muss. Da habe ich auch meine Zweifel. Ja, ich glaube, das einzig Positive ist, dass der BVB eben auch in der Champions League jetzt noch packende Duelle hat, dass er da vielleicht auf das Niveau kommt. Aber im Moment muss man sagen, der VfB hatte leichtes Spiel, diese Punkte zu holen. Und von daher, das reicht nicht, um drei Punkte gerade auch zu Hause zu sammeln. Von daher verdienter Sieg für den VfB.
Fabi, der VfB ist ja schon relativ anders in seiner Grundformation gestartet, wenig auf Umschaltmomente gesetzt, sich ziemlich defensiv hinten reingestellt. Am Ende waren es auch 68% Ballbesitz für die Dortmunder. Hat die Dortmunder wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht, dass sie da wenig auf die Stuttgarter Konter lauern mussten. Aber am Ende gibt der Erfolg dem Stuttgartern recht, ne?
Ist aber auch ein bisschen blöd gelaufen, weil vor allem am Anfang der zweiten Halbzeit, ich habe das Spiel übrigens 90 Minuten geguckt, ihr wisst ja, dass ich kein so großer Fan von Konferenz gucken bin, daher muss ich sagen, es war Anfang der zweiten Halbzeit, ist natürlich auch viel Pech dabei gewesen, da hatten die Dortmunder in den ersten 5-6 Minuten ein, zwei gute Aktionen über Adeyemi, die halt dann eben mit zu wenig Zug und Überzeugung auch am Ende nach vorne getragen werden, da wäre sicherlich mehr drin gewesen. Und dann kommt noch dazu, dass du teilweise in der Abwehr ja wie eine Schulmannschaft verteidigst, viel zu einfach die Tore auch kassierst. Gut, Waldemar Anton war wohl der 12. Mann auf Stuttgarter Seite, der dann den Dosenöffner macht, auch richtig blöd gelaufen. Ja.
Legt davor ja Undaf auch, glaube ich, den Rückpass da zu Kobel auch maßgeblich da vor das Tor noch, ne?
Man sieht dann schon auch, dass viele Automatismen in der Mannschaft einfach nicht stimmen. Dann dieses ganze Drumherum, was im Moment beim BVB stattfindet, die Unruhe, jetzt natürlich auch Mislintat hat vom Hof gejagt. Gut, wir stecken alle nicht mit drin, aber es ist ziemlich viel Unruhe da und jetzt hast du 7 Punkte Rückstand auf Platz 4, RB Leipzig in dem Fall. Und für mich, so wie die Mannschaft auftritt, ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube, du musst sogar froh sein, wenn es überhaupt für Europa reicht. Weil, wie gesagt, auch die Spieler, die im Sommer dazugeholt worden sind, eigentlich weit entfernt davon sind, an das Leistungsniveau anzuknüpfen vom letzten Jahr. Vermutlich, oder man würde vermuten, die Spieler wechseln zu einem größeren Club, vermeintlich größeren Club und werden dann vielleicht noch mal ein Stück besser. Auch ausgeblieben, wenn man sich auch mal die Torstatistik oder das Torverhältnis anschaut vom BVB, das ist einfach einer Top-Mannschaft nicht würdig. Und all das, sorry to say für alle BVB-Fans, war mit Ansage.
Mit Ansage. Und der VfB-Sören? Konnte sich sehen lassen, der Auftritt.
Ja, ich glaube, das bestätigt da jetzt auch so ein bisschen den Trend. Gerade auch nach der Winterpause glaube ich schon, dass Stuttgart sich gefangen hat und dass sie einfach auch in den Kreis der Top 5, vielleicht dann eben auch Top 4 gehören. Aber sie machen es gut. Sebastian Hoeneß macht es gut. Da sind jetzt auch so ein bisschen die Spekulationen erstmal beiseite gewischt worden, ob er ins nächste Saison irgendwo anders ist, sondern man hat ein bisschen Ruhe. Dennis Undorf scheint wieder besser in Form zu kommen. Also sie gehören da rein, das muss man einfach sagen, und der BVB eben nicht.
Und gut, jetzt wollen wir aber mal auch nicht hier alles in Euphorie verfallen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Stuttgarter sich mit Mühe und Not über Augsburg am Wochenende rehabilitiert haben, nach zuvor drei Niederlagen, glaube ich, in Folge oder drei sieglosen Spielen in Folge. Und du spielst jetzt bei einem kränkelnden BVB. Da muss schon noch ein bisschen mehr kommen, dass ich sage, die gehören in die Top 4 der Bundesliga rein.
Das ist richtig, aber...
Entschuldigung!
Alles richtig, aber gerade so eng, wie das Rennen um die Europapokalplätze ist, ne, da nimmst du jeden Punkt mit, egal wie das spielt. Ne? Also jetzt mit 35 Punkten auf Platz 5, also das ist alles... Die ersten beiden sind weg und alles danach, ab Platz bis Platz 3 ist dann möglich, ne? So, ich habe die Konferenz am Wochenende auch mehr oder weniger nur übers Handy im Live-Ticker verfolgt, Sören. Ziemlich überraschend fand ich zumindest den 4:0-Auswärtssieg von Steffen Baumgarts Unionern bei der TSG Hoffenheim.
Ja, wenn man 4 Tore auf Seiten von Union Berlin sieht, dann ist es auf jeden Fall überraschend. Ich glaube, diese Saison nicht die Mannschaft gewesen, die viele Tore gemacht hat. Aber das war ein eindrucksvoller Sieg. Man muss aber auch klar sagen, klar, 4 Tore Berlin ist gut, aber es lag an der TSG, die an diesem Spiel überhaupt nicht teilgenommen hat. Schon im ersten Durchgang gar keine Szenen nach vorne gehabt. Relativ blass geblieben nach dem 1:0-Rückstand in der zweiten Halbzeit. Ja, keine Aufholjagd, gar nichts. Ich fand die Stimmung auch relativ schlecht dort. Ich glaube, wer die Bilder gesehen hat, wenn man in die Kamera geschwenkt hat, dadurch durch das Stadion, da war ja gar nichts los gefühlt. Und ja, es passt einfach zur Situation der TSG und auch in der Höhe absolut verdient. Muss aber auch sagen, ich glaube, der Kicker hat es heute in einem Kommentar, dass die beiden Österreicher, die sie geholt haben, ja, es sollte alles anders werden. Und im Moment, ja, geht's klar nach unten. Man hatte kurz den Gedanken, dass sich da ein bisschen was dreht. Vor, ich glaube, 2 Wochen war es oder so, als André Kramaric da ein Interview gegeben hat. Danach folgte der Sieg. Aber ja, es ist ganz, ganz schwierig, was in Hoffenheim abgeht. Und Stand jetzt muss man auch sagen, wäre es ja zumindest für mich oder auch vielleicht aus neutraler Fansicht gar nicht so schlimm, wenn die TSG in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen würde.
Du machst ja da
Okay.
bei mir keine Freunde, das weißt du, Sören, weil ich eigentlich, oder Fabi springt mir ja, glaube ich, zur Seite, also zumindest die letzten Jahre fußballerisch, hat die TSG
Nee.
eigentlich immer Spaß gemacht anzusehen. Aber
Doch.
Dennis Geiger hat ja hinterher auch ein ziemlich cooles Interview gegeben, da lagen die Nerven auch ziemlich blank. Also, wer 90 Millionen im Sommer ausgibt und du bist jetzt hier auf Platz 15, 16. Da solltest du dann auch deutlich besser positioniert sein in der Tabelle. Also komplett blutleerer Auftritt ist jetzt das 16. Spiel unter Ilzer. Die 9. Niederlage, sind nur 3 Siege dabei rumgekommen. Ich glaube auch nicht, dass Ilzer da jetzt die Saison bis zur Saisonende durchhält, oder? Aber ich wüsste auch nicht, wo man ansetzen sollte.
Aber ein Spruch, ich glaube, wenn er gehen sollte, dann muss der Sportdirektor oder Sportgeschäftsführer, wie auch immer die Bezeichnung ist, auch gehen. Ich meine, das sind 2 Leute, die du aus Graz geholt hast, sicherlich in Österreich top Arbeit abgeliefert und sicherlich ist auch ein schwieriger Zeitpunkt, dann während der Saison zu kommen. So, aber du bist in der Bundesliga, in der deutschen Bundesliga, du musst abliefern, wenn du da bist. Und wenn du nicht ablieferst, wenn die Mannschaft, in der sicherlich auch Potenzial steckt, und das ist ja keine Frage, die sind nicht schlechter als die 3 Teams, die hinter Hoffenheim stehen. So, aber sie müssen abliefern und dann ist es der Trainer, dann ist es der Sportdirektor. Und man hat schon das Gefühl, dass ja, Dietmar Hopp da vielleicht auch so ein bisschen jetzt in den letzten Jahren, muss man ja auch wirklich sagen, so die Entscheidung falsch getroffen hat. Und da ist dann eben der Berater ja auch im Hintergrund mit Roger Wittmann, der scheinbar auch einen riesen Einfluss in Hoffenheim hat, der auch keine guten Entscheidungen scheinbar trifft. Und das Gesamtkonstrukt in Hoffenheim ist einfach nicht gut. So, und das war die letzte Saison auch nicht gut. Das war unter Materazzo nicht gut. So, der Einzige, der da erfolgreich gearbeitet hat, war Julian Nagelsmann. So, und das ist wie lange her jetzt mittlerweile? 5 Jahre. Und
Mehr.
normalerweise muss diese Mannschaft ja muss Europa League spielen, so und auch in dem Geld, was da drin steckt. Aber Faninteresse meiner Meinung nach nur die dort wohnen, aber sonst gleich null. Und von daher im Moment keine Bereicherung für die Bundesliga.
Ja, und zur Wahrheit gehört auch drittschlechteste Defensive ist auch so ein Punkt, den die TSG ja die letzten Jahre, Fabi, auch nie wirklich mal behoben bekommen hat, ne? 44 Gegentore. Mein lieber Mann. Also, ne, wenn du vorne schon nicht triffst, solltest du zumindest hinten einigermaßen defensiv stehen. Werden auf jeden Fall sehr, sehr spannende Wochen in Sinsheim. Schauen wir ein bisschen weiter, Fabi.
Zum schlechtesten Spiel des Samstagnachmittags?
Ich weiß nicht, nee, ich glaube, war nur ein etwas besseres, wo zumindest ein 1-0-Sieg für den SC Freiburg bei rausgekommen ist. Am Ende macht der SC Freiburg da weiter, was er am besten kann, gegen Teams gewinnen, die eigentlich auf Augenhöhe sind oder hinter ihm stehen meistens. Und da holt er dann auch die Punkte, die sie brauchen für die Europapokalplätze.
Na, was soll ich jetzt dazu sagen? Also ich finde, es ist weniger berauschend tatsächlich. Es war kein gutes Fußballspiel. Am Ende dann doch, würde ich sagen, verdient oder verdient der Sieg der Freiburger. Wobei ich aber auch sagen muss, das ist natürlich ein Heimspiel gegen Heidenheim, das musst du gewinnen. Das Gute ist, in Freiburg ist es sehr, sehr ruhig, es interessiert keinen am Ende des Tages, wie die Leistungen oder wie gut spielerisch Fußball du auf dem Platz zelebrierst. Dienstag vor, also da gibt es eigentlich ehrlicherweise nicht viel zu dem Spiel zu sagen. Vielleicht eher, wenn man auf die Tabelle guckt, die Heidenheimer sind jetzt wirklich vollends angekommen, ganz hinten drin. Mittlerweile auch so den Eindruck, den ich habe, kein Stückchen besser mehr als der VfL oder die Kieler, die dahinter lauern. Mit dem Nachteil, dass sie international noch spielen, also die Playoffs auf jeden Fall zumindest noch. Es könnte tatsächlich,
Kopenhagen jetzt, ne, am
genau,
Donnerstag.
könnte tatsächlich so ein, ja, eher unerwünscht vielleicht im Moment sein, weil die Mannschaft, um es ganz ehrlich zu sagen, Zweitliganiveau hat. Punkt.
Ja, Vorwurf konnte man der Mannschaft mal wieder nicht machen. Kampf und Leidenschaft sollen am Ende reichen, dann aber am Ende doch nicht, wenn du nicht das Tor machst, ne?
Ja, das stimmt. Und wenn du dann auch ja, in der Situation steckst, dann fehlt dir vielleicht auch ein bisschen das Spielglück oder der Spielverlauf und dann verlierst du so ein Spiel. Ich muss jetzt auch nicht sagen, dass Freiburg ja, die klar bessere Mannschaft war, sondern es war kein gutes Bundesligaspiel, in dem Heidenheim sicherlich auch die Chance gehabt hätte zu punkten. Aber wie er schon gesagt hat, das reicht im Moment nicht. Jetzt bin ich mal gespannt unter der Woche, wenn es gegen Kopenhagen geht. Aber scheint im Moment ist es eher, glaube ich, eine Belastung, wirklich eine Belastung für Heidenheim, dass sie auch international spielen müssen. Aber das ist das Los, wenn du halt wirklich eine sehr, sehr gute Bundesliga-Saison gespielt hast, letztes Jahr, dass du halt jetzt international dabei bist. Aber es geht nur um den Klassenhalt. Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass die schlechter sind als Kiel oder Bochum.
So, das habe ich auch nicht gesagt, aber mindestens auf der gleichen Stufe.
Ja, das auf jeden Fall. So, aber im Moment haben sie eben den Vorteil, dass sie noch auf Platz 16 stehen und ich glaube schon, dass sie sich auch über die Ziellinie irgendwie retten werden.
Okay. Das ist nur ein Punkt, Sören, und selbst der VfL hat nur 3 Punkte Rückstand und hätten der VfL eine bisschen bessere Tordifferenz, was wir ja schon ein paar Mal angemäkert haben, dann bist du ziemlich schnell auch ganz hinten in der Tabelle. Und ich sehe im Moment keinen Grund, warum Heidenheim eher Punkte sammeln sollte als Bochum oder Kiel.
Nee. Ja, der einzige Faktor, wo den ich noch vielleicht als klare positive
Lass sehe, mich raten,
ja?
dass der VfL ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund hat nächste Woche.
Nein, dass Heidenheim Frank Schmidt als Trainer hat.
Ja, wobei da finde
ich. Der Hedding ist doch jetzt auch genau, nicht so schlecht, oder?
Ja, das tun sich, glaube ich, beide nicht so viel mit ihrer Erfahrung, oder? Aber komm, Sören, ist nicht
zwei
weiter
Bros,
schlimm.
Die sich gut verstehen.
Fabi hat es gerade schon angesprochen, zum wahrscheinlich langweiligsten Spiel in der Konferenz, die ja allgemein am Wochenende nicht so dolle war.
Der ganze Samstag war beschissen, um es mal so auszudrücken. Sorry.
Im wahrsten Sinne des Wortes. So, und am Ende Punkteteilung am Mainzer Bruchweg. Ja, Punkte, die
mach es kurz.
Beide
mach
mitnehmen.
Boah, ganz schlechtes Fußballspiel, ich glaube, das ist klar. Erste Halbzeit Mainz schon die Mannschaft, die ja, spielen wollte, Tore schießen wollte. Ja, in der zweiten Halbzeit dann hat vielleicht ein Augsburg ein bisschen mehr gemacht, das muss man vielleicht sagen, aber ja. Highlight war vielleicht dann der Pfostentreffer von Leitch in der Endphase. Aber sonst kein gutes Fußballspiel. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen, glaube ich.
Kein Sieger verdient gehabt, Punkt, mit dem beide am Ende ganz gut leben können.
Ja. Perfekt, Tobi.
Ein Punkt, Fabi, mit dem eine Mannschaft nicht leben kann, ist Bayern 04 Leverkusen, die beim Duell beim VfL Wolfsburg, der schon die letzten Wochen eigentlich gegen die großen Teams immer ziemlich aufgetrumpft hat, sag ich mal, oder aufgemuckt hat. War das vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft schon?
Nein.
Nein.
Dafür ist es zu früh und abhängig vom Ergebnis am Wochenende. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das Auswärtsspiel in Wolfsburg jetzt auch nicht das Einfachste ist. Zumal der Eindruck, den die Wolfsburger jetzt auch die letzten Wochen gemacht haben, der war nicht so schlecht. Ich glaube, die Leverkusener waren unter der Woche ja gefordert und ein bisschen überrascht auch, vor allem von den Wolfsburgern, die ja Phasen im Spiel hatten, wo sie wirklich ja auch den Druck hochhalten konnten gegen Leverkusen. Dazu kam dann vielleicht noch die vermeintliche Rotation, die Leverkusen auch in der einen oder anderen Situation ein bisschen in Bedrohung gebracht hat. Das hat man dann schon gemerkt in der zweiten Halbzeit, als vor allem Würz auf dem Feld war, dass deutlich mehr Zug nach vorne im Spiel war. Das Spiel war ein anderes. Ich kann aber auch sehr gut Xabi Alonso verstehen, dass er hin und wieder den einen oder anderen eben auch ein paar Minuten schonen muss. Allerdings nicht an dem Wochenende bei einem Auswärtsspiel gegen Wolfsburg, wenn du weißt, okay, du hast unter der Woche frei.
Genau das, Fabi, habe ich auch gedacht. Du kommst, klar, in Köln musst du noch in die Verlängerung, alles gut und schön, hinterher gewinnst du auch noch. Aber dann starte in Wolfsburg doch mit deiner besten Elf. Florian Würz hat gerade die letzte halbe Stunde, ich habe es mir aufgeschrieben, ist eingewechselt worden um die 60. glaube ich, 60. Ja. Ne? Schick, erst 75. reingekommen. Ein ganz anderes Spiel gewesen, hat ja einen Kurzverschluss, eine Riesenchance, dann das 1-0 zu machen. Aber da darf ich nicht rotieren. Es waren ja insgesamt, glaube ich, 8 Wechsel, die er da sogar vollzogen hat. Das hat man ja gerade...
7 oder 8.
Ja. Gerade in der ersten halben Stunde den Leverkusen auch total angemerkt, die ja für ihre Verhältnisse wirklich von der Rolle waren. Und da brauchst du dich meiner Meinung nach am Ende auch nicht wundern. Da ist dann ein Punkt ja noch der Beste. Ja,
also ich wollte gerade vielleicht von mir zum Abschluss, dann kann Sören über Motor City sprechen. man darf nicht vergessen, dass die Wolfsburger die meines Erachtens höhere Anzahl an guten Chancen hatten. Ja. Und vielleicht sogar, und gut, das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass die wenigsten Menschen es wirklich für grün-weiß halten, aber eigentlich näher am Sieg im Zweifel waren, über die gesamten 90 Minuten betrachtet, als es Bayer Leverkusen war.
Ja.
Sören, the stage is yours.
Stimmt, ja, stimmt. Ich glaube, ja, das bestätigt ja auch den Eindruck, sage ich mal, den wir von Wolfsburg diese Saison haben. Sie sind nicht weit weg von den Teams, um sie in einem Spiel zu schlagen. Das ist einfach so. Was Wolfsburg einfach fehlt, ist dann eben auch in so einem Spiel vielleicht einfach mal 1-0 zu gewinnen. Wenn ich sehe, wie viele Spiele sich schon abgegeben haben, wo man denkt, okay, die Punkte hätte man gerne mitgenommen. Also sie könnten auch durchaus in den Platz 5 oder 6 stehen, auf Platz 5 oder 6 stehen. So, sie sind nicht weit weg, das hat das Spiel auch gezeigt. Klar kann man sagen, Leverkusen hat viel rotiert, das hat man denen angemerkt, das stimmt. Aber Wolfsburg hat es gut gemacht. Und egal, wer da bei Leverkusen auf dem Platz stand, das ist immer noch eine Mannschaft, die auch das Ziel haben muss, Wolfsburg zu schlagen. Und von daher muss man das auf jeden Fall anerkennen, wie Wolfsburg gegen Leverkusen gespielt hat.
Ralf Hasenhüttl hat nach dem Spiel auf jeden Fall das Positive rausgezogen. Jetzt die letzten Duelle, klar, das Unentschieden gegen Kiel, das 2-2 waren natürlich verschenkte Punkte. Aber sowohl jetzt gegen Frankfurt ein Unentschieden, jetzt gegen Leverkusen ein Unentschieden, gab in der Hinrunde quasi 0 Punkte. Jetzt haben sie schon mal da 3 Punkte rausgezogen und haben jetzt noch den VfB am kommenden Wochenende. Und dann hat der VfL Wolfsburg alle Top-Mannschaften gespielt. Darauf hat er hingewiesen. Und gegen die müssen dann halt andere Teams vor ihnen dann auch erstmal antreten. Also von daher, ich glaube, die Wolfsburger dürfen auf keinen Fall im Rennen um die Europapokalplätze vernachlässigen. Und ja, den Unterschied bei den Leverkusen an Fabi, im Gegensatz zur letzten Saison, sind dieses Jahr satte 7 Unentschieden schon, ne? Die da die 8 Punkte Unterschied auf die Bayern ausmachen. Ne? Die ganzen Tore in der Nachspielzeit letztes Jahr, war uns ja allen klar, dass das irgendwann mal aufhören musste.
Ja, ihr habt recht. Machen wir es kurz am Ende. Wird sich's am Samstag zeigen. Ich glaube, ich glaube, das kommt dem Spiel vielleicht sogar zugute, weil ich den spielerischen Ansatz oder taktischen Ansatz der Leverkusener gegen Bayern die letzten 1,5 Jahre eh nicht so wirklich gut fand. Dann mit hier Dreier- bzw. Fünferkette in der Defensive und abwarten und lauern. Jetzt ist natürlich so, jetzt gehst du mit 8 Punkten Rückstand ins Spiel, den Bayern ehrlicherweise reicht ein Unentschieden am Samstag, wäre vollkommen in Ordnung, dann passiert ja gar nichts. Heißt, die Leverkusener müssen kommen. Ich gehe davon aus, dass es dann vielleicht eher zu einem offenen Schlagabtausch kommen könnte, worauf ich mich persönlich sehr freue am Samstagabend.
Lass uns mal überraschen am Samstagabend. So, Samstagabend, Topspiel, Sören. Borussia Park in Gladbach. War kein Topspiel, sagt der Fabi.
Wenn man die Spielleistung oder die Spielqualität nimmt, dann auf jeden Fall nicht. Man muss schon sagen, dass die Gladbacher gerade die Anfangsphase schon die bessere Mannschaft waren, dann auch verdient 1-0 in Führung gegangen sind. Aber mit dem 1-1 nach einer halben Stunde war Frankfurt dann wieder die bessere Mannschaft. So, und in der zweiten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, jetzt auch nicht viele Highlights. Und es ist ein leistungsgerechtes Unentschieden. Vielleicht kann sogar die Eintracht da ein bisschen besser mit leben als Gladbach, weil die halt schon gute Form hatten und auch die Chance hatten, auf Platz 6 zu springen. Aber es war jetzt kein Spiel, worüber man in den nächsten Wochen noch großartig reden wird.
Mhm. Tim Kleinlied macht das 1-0, 13. Tor, ein richtig klasse gesetzter Kopfball, ne? Also setzt seine Serie fort von 4 erfolgreichen Spielen, wo er getroffen hat. Ja, und den Frankfurtern, Fabi, geht eigentlich in den letzten Spielen, wo sie 3-mal unentschieden jetzt in Folge gespielt haben, gerade vor dem Tor so ein bisschen die Effektivität verloren.
Zwei Sachen. Das erste, das Spiel hätte man nach 31 Minuten abpfeifen können. Und die zweite Sache, wie weh tut dir der Abgang von Marmoush? Glaube ich, siehst du, je länger die Saison dauert jetzt oder je mehr Spiele in der Rückrunde vergehen, desto mehr wirst du merken, wie sehr dir dieser Spieler abgeht. Ich finde es nach wie vor grausam. Die Frankfurter leben auch von ihrem Punktepolster, was sie sich erarbeitet haben. Jetzt das dritte Unentschieden in Folge. Ich glaube, du hast jetzt die nächsten Wochen auch ein paar Spiele. Du spielst auswärts bei den Bayern zum Beispiel. Wo ich ja wirklich sehr gespannt bin, ob sie ihre Pole Position halten können. Mir gefällt es tatsächlich ja im Moment wenig gut und ich hoffe nur, dass es nicht die gewohnte Inkonstanz ist, die Frankfurter ja die letzten Jahre immer wieder in der Rückrunde gezeigt haben. Von daher drücken wir mal beide Daumen, dass sie wirklich auch wieder dreifach punkten und zwar in einem gewissen Rhythmus, dass sie sich in den Champions-League-Plätzen halten können. Ich würde es dem Verein wünschen. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, wir werden sehen müssen, wie die Neuzugänge jetzt im Laufe der nächsten Wochen einschlagen. Ich habe bei Batshuayi habe ich wirklich meine großen Zweifel, verstehe ich auch nicht den Transfer. Aber wie so oft lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren.
Ich glaube, gerade in der Offensive sind wir in 2-3 Wochen da mit Sicherheit schlauer. So, der Sonntag, Sören, stand ganz im Licht.
Ich bin jetzt bis zum Gewinner des Spieltags ruhig. Jetzt kannst nur du reden und der Tobi.
Ja, Abstiegskampf pur zwischen Kiel und Bochum. Ein Wahnsinnsbeginn eigentlich. Kiel geht relativ früh nach 3 Minuten durch einen Handelfmeter in Führung mit 1-0. Ja, da dachte ich schon, als ich vor dem Fernseher saß, so je, das wird kein guter Sonntag. Aber da muss man wirklich sagen, der VfL hat sich von dem Rückstand relativ schnell erholt. War danach klar die bessere Mannschaft, hat sich sehr, sehr viele Torchancen erspielt, hat das Spiel dann ab der 37. Minute, ich glaube 135 Sekunden oder wie viel waren es ungefähr, gedreht mit 2 Treffern durch Myron Boadu. Und auch danach, nach dem 2-1, war der VfL die bessere Mannschaft. Chancen um Chancen. Und das ist genau das Problem dann mit Blick in die zweite Halbzeit, glaube ich, dass man die Chancen nicht genutzt hat. Denn in der zweiten Halbzeit war Kiel die bessere Mannschaft. 5 Minuten nach Wiederanpfiff das 2-2 gemacht. Und danach war es ein Spiel, ich will nicht sagen auf ein Tor, aber dann war schon Kiel die Mannschaft, die dem Tor näher war, wo der VfL dann nach dem Spiel dann auch mit dem Punkt sehr gut leben muss, leider. Als Randnotiz vielleicht noch ein gutes Debüt für Masuras. Man hat das, glaube ich, gesehen, dass er Qualität mitbringt, gerade auch im Zusammenspiel mit Boadu, der dann leider schon in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Und das hat man auch gemerkt. In der zweiten Halbzeit kein Boadu mehr auf dem Platz, kein Gerrit Holtmann, der auch verletzt raus musste. Ja, das hat das Spiel des VfL gekillt. Das Tempo hat gefehlt, die Geschwindigkeit hat gefehlt. Broschinski und Hofmann sind diese Saison scheinbar nicht in der Lage, dann eben auch für Entlastung von der Bank zu sorgen. Und dann stehst du mit einem 2-2 da und musst leider sagen, und das Dieter Hecking war nach dem Spiel auch sehr angefressen, dass du mit dem Punkt leben musst und zufrieden sein musst, aber die Chance war schon da, gerade in der ersten Halbzeit 3 Punkte zu holen. Und es ist aus VfL-Sicht auf jeden Fall zu wenig. Ja, um Zeit das spannend zu halten. Klar, Fabi hat es vorhin in Bezug auf Heidenheim gesagt, der Abstand ist nicht groß. Aber es ist mal wieder ein Spiel, wo du ja sagen musst, die Chance war da, 3 Punkte zu holen.
Erste Halbzeit muss das Spiel eigentlich dann für dich auf deine Seite bringen, macht das 3-1, ja. Dann macht Kiel zweite Halbzeit gar nichts mehr. Am Ende, du hast es gesagt, hat der VfL noch Glück, er wird ja ein Tor von den Kielern dann aberkannt, wo ich sagen muss, ich weiß, jetzt kann man Fabian zu dem Spiel dann vielleicht doch nochmal einmal kurz mit reinholen, ob man da ein Foulspiel geben soll, muss, kann.
Nein.
Okay, danke. Also von daher haben die Bochumer da Glück gehabt. Im Hintergrund laufen, glaube ich, schon Verhandlungen für die nächste Saison, völlig unabhängig, in welcher Liga der VfL dann spielen wird. Da wird schon mit Dieter Hegging gesprochen, der gesagt hat, lass uns erstmal schauen, wie wir jetzt die Saison überstehen und dann kann man über alles reden. Ist, glaube ich, auch ein ganz positiver Fingerzeig, was das angeht, Sören, ne?
Ja, wobei Ilja Kenzig hat es jetzt auch auf der Homepage vom VfL nachzulesen, auch ein Interview gegeben. Und das war ja die Kommunikation von Anfang an. Schau, was bei rauskommt nach der Saison, dass er gute Arbeit macht. Ich glaube, dass Hacking auch dem VfL sehr gut tut, mit seiner Gelassenheit. Zumindest nach außen hin, ist keine Frage. Aber lass erst mal schauen, dass wir die Klasse halten oder zumindest die Relegation erreichen. Und dann wird man sich sicherlich einig werden. Ich glaube, er fühlt sich auch wohl, Dieter Hacking in Bochum. Aber das Thema ist noch so weit weg. Ich glaube, darüber sollte man sich aktuell noch keine Gedanken machen.
Gedanken macht sich der VfL Bochum dann nur für den kommenden Samstag zum kleinen Revierderby dann, ne? An der Kastropper Straße. So, und dann haben wir noch ein Spiel, das können wir, glaube ich, am kürzesten halten. RB Leipzig.
Effizient.
Genau, nach 4 sieglosen Ligaspielen, RB Leipzig dann beendet den Negativlauf und vorher ist auch, glaube ich, alle Diskussionen rund um Marco Rose und sonstige Baustellen bei RB. Pauli ist sich eigentlich ganz gut verkauft, aber die Effizienz macht am Ende den Unterschied. Šeško und Xavi drücken da dem Spiel ihren Stempel auf und sorgen erstmal für Ruhe bei RB und auf jeden Fall auch dann Platz 4 gefestigt, was ja am Ende der Saison auch das Wichtigste für Red Bull ist, ne? Aber Fabi, spannender als die erste Liga dieses Wochenende war definitiv die zweite Liga.
Jupp, ich nehme mir mal raus, 2 Highlights, einmal HSV in Münster, nicht geglaubt, dass sie am Ende noch die 3 Punkte holen. Sieht man mal, dass auch die Top-Teams wirklich schwer dafür kämpfen müssen, genauso auch wie in einem grottenschlechten Spiel der Kölner zu Hause gegen Schalke. 3 Punkte geholt, am Ende des Tages ist es egal, ich glaube in der zweiten Liga geht es nicht um Schönspielerei, sondern einfach nur um die Punkte zu holen und Highlight dass die Lauterer letztendlich ein knappes 1-0 über die Zeit bringen, mit viel, viel Glück, glaube ich, zumindest in der zweiten Halbzeit, weil die Herthaner oder die Berliner wirklich am Drücker waren, alles versucht haben, aber irgendwie der Ball nicht ins Tor wollte. Von daher waren das meine 3 Spiele und Sören wird natürlich jetzt auf Magdeburg-Nürnberg eingehen wahrscheinlich.
Ja, wildes Spiel, muss man wirklich sagen. Gerade wenn man die Endphase nimmt, dieses 4-3, da ging es hin und her. Und es zeigt einfach, glaube ich, auch, also ich muss sagen, Miro Klose, als er vor der Saison angefangen hat, hatte ich schon meine Zweifel. Und dann gab es ja auch wirklich Spiele, wo man sagt, okay, passt das überhaupt? Aber die Art und Weise, wie er in Nürnberg Fußball spielen lässt, im Moment gibt ihm recht. Ähnlich wie in Magdeburg. Klar, sie haben, ich glaube, seit einem Jahr keinen Heimsieg gefeiert, die Magdeburger. Und stehen trotzdem auf Platz 4. Weil sie auch guten Fußball spielen unter Christian Titz und vielleicht hätte dieses Spiel kein Sieger verdient gehabt, aber es war Fußball, Offensivfußball par excellence und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich weiß nicht, was man noch sagen kann, welches Spiel man sich noch rauspicken kann, vielleicht das 2-0 von Braunschweig in Karlsruhe, gerade im Kampf um Klassenerhalt, glaube ich, ganz wichtig, hat Braunschweig sich jetzt wieder vor Ulm geschoben. Du kannst sicherlich was zur Fortuna sagen, Tobi.
Ja, hier beim KSC-Spiel muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 26 Torschüsse für den KSC. Und Braunschweig reichen da letztendlich 2 Konter und Sonntagsschuss zum 2-0, ganz wichtig.
Glücklicher Elfmeter.
Ja, glücklicher Elfmeter, ja. Ja, und hier den FC hat der Fabi schon angesprochen, ne? So steigt es dann am Ende auf. Das 7. Mal schon nur mit 1-0 gewonnen, aber fragt am Ende der Saison natürlich auch keine mehr nach. Ja, und Davi Selke mit Doppelpack, Richtig geiler Kopf, wir müssen euch mal in den Highlights nochmal angucken, hat 1-0, ja. Richtig geil gesetzt.
Das war die Maske, ansonsten wäre er nicht.
Meinst du? Ja, vielleicht ist David Selke ja hier das Zünglein an der Waage zum Aufstieg für den HSV, aber so wie die Tabelle sich momentan abzeichnet, Fabi, könnte man so unterschreiben und abpfeifen jetzt, ne?
Yes, please.
Ja, ja, und Sörner sagte ja schon, die Fortuna und Hannover trennen sich am Ende 1-1. Fortuna geht 1-0 in Führung. Hannover danach mit dem Ausgleich und eigentlich danach auch die bessere Mannschaft. Am Ende für beide eigentlich ein Punkt, der keinen wirklich weiterhilft, ne?
Nope. Aber wo würden wir jetzt oder wo würdet ihr den Strich machen in der Tabelle? Also welche Teams können sich noch Chancen ausrechnen? Also langsam, kristallisiert sich ja schon was raus. Also du hast klar die Fortuna mit 4 Punkten Rückstand auf Platz 3. Aber dann, ich glaube, ja, wen nimmt man noch mit rein? Platz 8, Elversberg, das sind aber auch schon 6. Also wo ist die Grenze?
Würdest du einen Schalker fragen, dann würde ich sagen bis Platz 14 Schalke. Also meines Erachtens ist da noch viel zu viel oder es sind erst 21 Spieltage. Um ehrlich zu sein, nehmen sich, glaube ich, sogar bis Nürnberg, würde ich sagen, die Mannschaften auch vom Niveau her nicht wirklich viel. Vor allem, wenn sie gegeneinander spielen, sieht man das eigentlich ganz gut, dass die Spiele alle maximal ausgeglichen sind. Also von daher würde ich schon sagen, zumindest bis Hannover musst du auf jeden Fall gehen. Mit Sicherheit.
Also irgendwie alles momentan beisammen ist, war die Woche, glaube ich, weiß gar nicht, wer es in reingeworfen hatte. Also man sollte vielleicht wirklich gerade mal in der zweiten Liga, ähnlich wie in England, Fabi, vielleicht doch mal so über Playoffs oder sowas noch nachdenken, oder?
Ich glaube, es war Peter Neururer.
Nee, Neururer war es definitiv nicht.
Winnie Schäfer?
Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, Spaß beiseite. Also hätte schon was, ne?
Nee, glaube ich ehrlicherweise nicht. Oder? Weil dann hast du ja auch nochmal, keine Ahnung, 4, 6, 8 Spiele mehr. Weiß ich nicht. Aber ja, klar, du, ich bin für alles offen.
Sehr schön. Für alles offen.
Auch für einen Wechsel von Flo Neuhaus zu Besiktas Istanbul. Weil ich weiß, dass es dein Spieler des Spieltags gewesen wäre. Stimmt's, Tobi?
Fabi, du solltest den Job wechseln. Ich habe hier wirklich aufgeschrieben, Florian Neuhaus, mein Spieler des Spiels, völlig in Vergessenheit geraten, jetzt am Wochenende mehr oder weniger ja durch Zufall auch nur in die Startelf rotiert, da Sander sich verletzt hatte und wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Die Defensive unterstützt und auch gerade nach vorne hin immer wieder die Offensive mit angekurbelt. Also mein Gewinner des Spieltages, Fabi hat es vorausgesagt, Florian Neuhaus.
Ich wusste es.
Und dein Spieler des Spieltages, Fabi?
Mein Spieler des Spieltags ist
Trommelwirbel, Jalen Hurts,
Harry Kane.
Okay, langweilig. Und bei dir, Sir?
Ich habe keinen Spieler, sondern ein Spiel des Spieltags. Und das ist für mich Magdeburg gegen Nürnberg. Nicht Mainz gegen Augsburg, sondern
Magdeburg. Ich dachte jetzt, du gehst auf Frauen-Bundesliga Eintracht Frankfurt gegen Potsdam mit einem eindrucksvollen 9-0 die Tabellenspitze verteidigt.
Ja, das ist ein Riesenklassenunterschied zwischen Potsdam und dem Rest der Liga. Das ist leider so.
So Leute, jetzt bevor ihr euch hier komplett verhaspelt, wichtiges Thema. Champions League, Playoffs, Fabi, die Bayern am Mittwoch.
2-1 Bayern.
2-1 Bayern.
Harry Kane.
Gut, dann kannst du auch noch den Dienstag mitnehmen. Der BVB bei Lissabon, bei Benfica.
2-0 Lissabon.
Habe ich Benfica über? Sporting spielen die, ne? Sporting, so.
Sören. Tabellenführer.
Und Fabi, da will ich eure Ergebnisse hören. City, Real.
3-1, Hala Madrid.
Okay. Ich sage tatsächlich Hinspiel 1-1.
Ich gehe mit einem überraschenden 2-0 City-Sieg. Was haben wir dann noch Interessantes? Juve PSG vielleicht noch? Das gibt einen Unentschieden.
Nee, Juve PSG spielt
PSV. 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 Ich habe nicht PSG gesagt, PSV habe ich gesagt. Eindhoven, Fabi. Nicht PSG.
Boah, ich sage 2-1.
Okay, alles klar. Gut, dann haben wir noch, wen nehmen wir noch mit rein? Sören, Rotterdam. Heißes Pflaster für Milan?
Zu Hause 2-1 Heimsieg für Rotterdam.
Oh, okay. Nein.
Fabi, gehst du mit Milan, ja? Klar. So, und dann nehmen wir auch die letzte italienische Mannschaft in Brügge zu Gast. Sollte eigentlich ein Auswärtssieg für Atalanta bei rumkommen, ja. Denke ich mal.
Gut, dann haben wir es, oder?
Und dann kommt noch PSG, Fabi. das zu Gast ist in Brest.
0-4.
Ja, dann wäre quasi nach dem Hinspiel schon alles durch für die Star-Truppe. Gut, dann haben wir es für heute. Genau 45 Minuten heute. Sehr gut durchgekommen.
Vielen Dank, ihr Jecken.
Oh, Fabi geht schon auf die heiße Phase ein.
Als ja, Oberjeck hier bei uns. Ich kann zu Hause einsperren, meine Mädels wegschicken und in Ruhe Fußball.
Perfekt. Gut, gut. Eine schöne Europacup-Woche wünsche ich euch.
Danke, ebenfalls. Macht es gut.
Bis dahin mal.
Tschüss. Tschüss.